Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute ist der Schluss einer ganz langen, hochdramatischen Geschichte. Der Geschichte des Lebens von Josef. Josef war der Sohn von Jakob, er war der Urenkel von Abraham. Wir gehen also knappe 4000 Jahre in der Geschichte zurück und befinden uns gerade in Ägypten. Und gerade jetzt waren die Söhne von Jakob, er hatte ja 12 Söhne, von der Reise zurückgekommen, die sie gemacht hatten, um Jakob in Kanaan zu beerdigen. Nun sind sie wieder in Ägypten und sie fürchten sich vor der Rache Josefs für all das Unrecht, das Josef von ihnen angetan wurde. Ich lese den Predigttext aus 1. Mose 50, ab Vers 15. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Soweit der Text. Was war vorausgegangen? Wie war es zu dieser Situation gekommen? Eine kleine Überschau über das Leben von Josef. Josef war der Sohn von Rahel, der Frau, die Jakob geliebt hatte und die leider schon früh gestorben war. Und darum hatte er im Herzen seines Vaters ein ganz besonderes Plätzchen. Er war der Liebling. Und das weckte den Zorn und den Neid der übrigen 10 Brüder. Es gab noch einen 12., der war noch ein ganz kleiner Junge, von dem wird jetzt hier nicht erzählt. Aber die übrigen 10 Brüder, die älter waren als Josef, neideten dem Josef diese besondere Stellung beim Vater. Die 10 Söhne waren von verschiedenen Frauen geboren worden. Lea, der ungeliebten Frau, und auch noch von 2 Mägden. Das war damals ganz in Ordnung, dass man mehrere Frauen nebeneinander hatte. Aber es war ganz und gar nicht in Ordnung, dass Jakob den Josef so vorgezogen hat, ihn ausgestattet hat mit besonderer Kleidung, ihn zu Hause behalten hat, anstatt ihn an die Arbeit zu schicken. Und vor allem, dass er ihn anstiftete dazu, die älteren Brüder zu verpetzen, wenn die irgendwas getan haben, was nicht in Ordnung war. Josef war wohl ein ziemlich unangenehmer Teenager, der sich auch gerne groß tat mit den besonderen Träumen, die er hatte und die alle irgendwo ausgesagt haben, dass die anderen sich vor ihm verneigen würden, dass er einen besonderen Ehrenplatz in der Familie hätte. Wer hört das schon gern von einem von den Jüngsten? Eines Tages war Josef wieder als Kundschafter unterwegs für seinen Vater auf den weit entfernten Weiden, wo die Schafherden waren, um über die älteren Brüder zu berichten. Die sehen ihn kommen und benutzen die günstige Gelegenheit, ihn endgültig loszuwerden Sie fesseln ihn, werfen ihn in eine leere Zisterne und wollen ihn eigentlich töten. Aber einige der Brüder sagen, also das könnt ihr nicht machen, ja? Lasst nicht das Blut eines Bruders über eure Hände kommen. Und dann kommt am Horizont eine Karawane auf dem Weg nach Ägypten. Das ist die Gelegenheit. Josef wird gefesselt, denen mitgegeben. Und die Leute dieser Karawane verkaufen Josef in Ägypten auf dem Sklavenmarkt an einen von den Mächtigen der damaligen Zeit, an Potiphar. Dem Vater erzählen sie dann nachher die Brüder, dass ein wildes Tier den Jakob zerrissen hat und er leider tot ist. Josef war 17 Jahre alt, als ihm das passierte. Von den Brüdern verkauft, aus der Lieblingsstellung beim Vater abgestürzt, ein Sklave geworden. Da kann man schon verbittert werden und sich fragen, wo denn der Schutz Gottes ist, dass mir so etwas passieren darf. Und es kommt im Leben von Josef noch viel heftiger. Er wird gekauft von Potiphar, kommt in sein Haus als Diener, als Sklave, bewährt sich dort gut, macht seine Arbeit richtig gut, sodass Potiphar erkennt, der Mann hat Potenzial und ihn langsam aufsteigen lässt und Josef dann sich wiederfindet als Chef des Personals im Hause des Potiphar. In der Bibel steht an dieser Stelle, der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Aber leider warf die Frau des Potiphar ein Auge auf diesen hübschen jungen Mann, hätte ihn gerne im Bett gehabt, aber er weigerte sich, weil er nicht sündigen wollte. Und aus gekränkter Ehre verleumdet sie ihn und bezichtigt ihn der Vergewaltigung. Und Josef kommt ins Gefängnis. Das waren heftige Abstürze im Leben von Josef. Vom verwöhnten Lieblingssohn zum Sklaven, dann wieder der Aufstieg und vom Chef des Personals ins Gefängnis. Und wieder steht da, der Herr war mit ihm. Der Herr war mit ihm. Im Gefängnis. Gott holte ihn lange nicht raus aus dem Gefängnis. Viele Jahre war Josef im Gefängnis. Aber auch im Gefängnis hilft Gott dem Josef, dass aus dem Bösen Gutes entstehen kann. Josef benimmt sich im Gefängnis so, dass der Aufseher, der Chef, ihn bald einsetzt als Hilfskraft und immer weiter nach oben kommen lässt und irgendwann ist Josef Chef des Gefängnisses. Aber er ist immer noch im Gefängnis, er kommt nicht frei. Auch nicht, als er einigen Mitgefangenen Träume auslegt und die dadurch freikommen, der eine zumindest freikommt dadurch. Der vergisst den Josef. Aber Gott vergisst Josef nicht. Und dann kommt irgendwann nach vielen Jahren, das sind Jahre, über die wir hier reden, Jahre im Gefängnis, nach vielen Jahren kommt der Tag, an dem Josef aufgerufen wird, zum Pharao zu kommen, um ihm einen Traum zu deuten. Der Pharao hatte einen Traum gehabt, der ihn sehr beunruhigt hat. Und man wusste, da ist im Gefängnis einer, der kann Träume deuten. Und so erzählt Pharao ihm den Traum, den er geträumt hat. Und Josef kann den Traum deuten und ihm gleich auch noch ein paar gute Ratschläge mit dazu auf den Weg geben. Denn Gott hatte dem Pharao gezeigt im Traum, dass nach 7 guten Jahren der Ernte 7 ganz schlechte Hungerjahre kommen würden. Er hatte das in Bildern dem Pharao gezeigt, die der Pharao nicht verstanden hat, die Josef ihm erklärt hat. Und Josef sagt dem Pharao auch gleich noch, was man jetzt tun muss, damit in den guten Jahren genug Vorrat eingesammelt wird, dass man die 7 Hungerjahre, die dann kommen werden, 7 Jahre der Missernte, dass man die gut überstehen kann. Der Pharao ist beeindruckt und Josef steigt auf in der Hierarchie als zweiter Mann nach dem Pharao. Und es wird so gemacht, wie Josef sagt, sodass das Land Ägypten gut durch die Hungerjahre durchkommt und nicht nur Ägypten, sondern auch die Länder drumherum profitieren davon, denn sie können nach Ägypten gehen und dort Korn kaufen und werden dadurch unterstützt. Und so kommen dann auch die Brüder von Josef, die 10, der kleine Benjamin ist immer noch zu Hause, die 10 Brüder kommen, um in Ägypten Korn zu kaufen. Und sie landen bei Josef. Josef erkennt sie. Sie erkennen ihn nicht. Da stand ein hoheitsvoller Ägypter vor ihnen in ägyptischer Kleidung, wahrscheinlich mit geschorenem Kopf, denn die Ägypter machten das so, und mit den ganzen Insignien und Würdezeichen des Zweiten nach dem Pharao. Die 10 Brüder waren nicht imstande, in diesem Mann ihren Bruder zu erkennen. Und es hat eine Weile gedauert, es führt zu weit, das alles zu erzählen, wie Josef jetzt die Brüder in die Zwickmühle bringt und herausfindet, sind sie immer noch so hässlich, wie sie damals waren, oder haben sie was dazugelernt. Erst dann gibt er sich ihnen zu erkennen. Und die Gefühle, die die 10 haben dabei, sind sehr gemischt. Auf der einen Seite Freude, Josef lebt noch und Josef hat Karriere gemacht, das ist ja fantastisch. Und auf der anderen Seite die Furcht, wird Josef sich jetzt rächen an uns für das erlittene Unrecht? Vielleicht hat Josef ja in den ersten Jahren in dem Gefängnis, als er noch ein ganz junger Kerl war, wirklich Rachefantasien gehabt, als sein Zorn noch groß war. Aber es waren inzwischen 20 Jahre vergangen. Die meiste Zeit davon war er im Gefängnis. Aber in diesen 20 Jahren hatte er etwas gesehen davon, dass Gott auch in diesen bösen Zeiten im Gefängnis ihm geholfen hat, da war. Und er hat Gottes Führung in seinem Leben gesehen. Und deswegen sagt er zu den Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Die Bosheit der Brüder und die Gemeinheit von Potiphars Frau hatten letztlich dazu geführt, dass Ägypten nicht wie all die anderen Länder in der Umgebung im Hunger versank. Und auch, dass die große Familie von Josef, 70 Leute waren sie insgesamt, eine neue Heimat finden konnte in Gosen, einem Teil von Ägypten, wo Gott sie zum großen Volk werden lassen wollte. Ja, es war viel Böses geschehen. Da hat sich viel Mist angesammelt. Und doch hatte Gott aus diesem Mist Dünger werden lassen, Gutes werden lassen. Aber es waren auch ein paar Voraussetzungen da, ohne die das nicht passiert wäre. Und die erste der Voraussetzungen ist, dass Gott in dieser ganzen Geschichte immer die Fäden in der Hand hatte. Es war genau diese eine Karawane, die an dem Tag da vorbeikam und den Josef mitgenommen hat als Sklaven, erst gekauft hat, um ihn dann wieder zu verkaufen, und den Josef genau auf den Sklavenmarkt gebracht hat, wo der Potiphar einzukaufen pflegte. Und Gott kannte auch Potiphars Frau und ihr ungezügeltes Verlangen. Und er kannte die Mächtigen im Gefängnis. Und er gab ihnen Träume, die Josef auslegen konnte, sodass er dann bei Pharao bekannt war und ihm seinen Traum auslegen konnte. Gott hatte die ganze Zeit in diesem Durcheinander die Fäden in der Hand. Auch dann, als Josef sich von allen guten Geistern und wohl auch von Gott manchmal verlassen fühlte. Gott war mit Josef, heißt es immer wieder in dieser Geschichte. In einer englischen Auslegung der Josefsgeschichte fand ich den Satz, dieses Gott war mit Josef übersetzt als God showed him steadfast love. Gott zeigte ihm eine unerschütterliche, beständige Liebe. Einem Josef im Gefängnis, verkauft, verraten, Gott zeigt ihm seine unerschütterliche Liebe. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Josef das so immer gesehen hat. Ob er das begriffen hat, dass in diesen ganzen Gemeinheiten, in diesen Schwierigkeiten, Gott ihm seine Liebe zeigte. Gott war mit ihm. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich manchmal wirklich von Gott verlassen gefühlt hat. Und es war eine harte Liebe, die aus dem verwöhnten, verweichlichten Teenager den Mann an der Staatsspitze von Ägypten geformt hat. Es war nicht die gewährende, betuttelnde Liebe, die wir manchmal Menschen geben, sondern es war eine herausfordernde Liebe, die die ganze Person angesprochen hat und eine ganze Antwort gebraucht hat. Ich bin ziemlich sicher, dass Josef manchmal geschrien hat zu Gott, hol mich raus aus diesem Elend. In der Zisterne, als sie ihn da reingeschmissen haben. Im Gefängnis, als er nicht rauskam. Als der eigentlich sein Fürsprecher sein sollte, ihn einfach vergessen hat und wieder jahrelang im Gefängnis bleiben musste. Dass Josef da immer wieder geschrien hat, Gott, wo bist du? Warum hilfst du mir nicht? Hol mich raus hier. Ja, Gott hat ihn rausgeholt, aber auf eine ganz andere Weise, als der Josef sich das gewünscht hätte. Viele Jahre später sagt Josef einmal, Gott hat mich wachsen lassen in dem Land meines Elends. Man kann wachsen in den schwierigen, notvollen Umständen, in denen man lebt, wenn man Gott vertraut. Gott hat mich wachsen lassen in dem Land meines Elends. Das ist die zweite Voraussetzung, dass aus Mist Dünger wird, dass der oder die, denen das passiert, Gott vertrauen. Den Traum gedacht, den er als Teenie hatte, dass seine Garbe auf dem Acker steht und die Garben der Brüder sich alle vor ihm neigen. Er war damals dumm genug gewesen, das denen zu erzählen. Was natürlich einen großen Aufruhr verursacht hat. Ja? Aber es war so gekommen. Die Brüder verneigten sich vor ihm. Wir sind deine Knechte. Es war Gottes Handeln in dieser ganzen Geschichte. Und es ist Josef, der die Brüder nicht verhöhnt, der ihnen nicht sagt, habe ich es euch nicht gleich gesagt? Ich habe schon immer gewusst, ich bin was Besseres als ihr. Sondern der sagt, ich stehe doch nicht an Gottes Statt. Gott ist der, der das Unrecht rächt. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Nicht ein Mensch soll sich rächen. Ihr gedachtet es böse zu machen mit mir, aber Gott gedachte es gut zu machen. In der Lesung vorhin haben Sie gehört, wie Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt, segnet die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Und vergeltet niemand Böses mit Bösem. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. So hat Josef gehandelt. Und so ist er uns ein großes Vorbild. Und es lohnt sich immer wieder mal so seine Geschichte durchzulesen, diese 12 Kapitel, in denen das beschrieben ist. Aber nicht nur als eine Geschichte, die spannend ist, sondern auch als eine Geschichte, die Fragen an uns stellt. Wie gehen wir mit den Menschen um, die Böses an uns getan haben? Rächen wir uns selbst oder überlassen wir es Gott? die Ordnung wiederherzustellen? Versuchen wir, das Beste aus der Situation zu machen, die Gott uns zumutet? Oder sind wir beleidigt, gekränkt, dass er uns so viel Schwieriges zumutet? Sitzen in der Schmollecke, bleiben als Opfer, anstatt herauszutreten und zu fragen, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich jetzt leben so, dass es dir Ehre macht? Bleiben wir Gott auch in schwierigen Wegstrecken treu, dass wir nicht sündigen mit Bösem tun und auch nicht sündigen mit Murren und Auflehnung gegen seine Führung? Glauben wir, dass Gott auch in unserem Leben die Fäden in der Hand hat und auch in unserem Leben aus Mist Dünger machen will? Oder kündigen wir ihm die Freundschaft, wenn er uns nicht so hilft, wie wir das gern hätten? Noch ein allerletzter Gedanke. Der Satz, ihr dachtet es böse zu machen mit mir, aber Gott gedachte es gut zu machen, diesen Satz hätte Jesus auch sagen können, nach Kreuz und Auferstehung. Ja, die damals führenden Juden, seine Brüder, gedachten es böse zu machen. Sie wollten Jesus umbringen lassen. Aus Neid, aus Eifersucht, Zorn, aus falschem Verständnis der Heiligen Schriften, aus falschem Eifer für Gott. Aber Gott machte aus diesem Bösen, dem Tod, der Kreuzigung, etwas ganz Gutes daraus. Das Heil für alle Menschen, die Versöhnung zwischen Gott und der ganzen Welt. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt für alle, die diese Versöhnung annehmen. Für Juden und für alle anderen Menschen. So wie Gott aus dem Bösen, das die Brüder Josefs ihm antaten, Heil für Ägypten und die umliegenden Länder machte, so machte Gott aus dem Bösen, das die Menschen Jesus antaten, das Heil für die ganze Welt. Unser Vater im Himmel, wir können dich nur anbeten über all den Wegen, die du mit uns gehst, auch wenn sie manchmal so sind, dass wir sie gar nicht verstehen. Dass sie hart und bitter sind für uns. Und doch sagen wir dir unser Vertrauen, dass du den richtigen Weg gehst mit uns. Und wir beten dich an und geben dir die Ehre. Mit unseren Worten und mit unseren Liedern, aber vielmehr noch mit unserem ganzen Leben. Dazu möge der Heilige Geist uns ausrüsten und stark machen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.